Meine Damen und Herren, Erasmus von Rotterdam, so heißt der schlichte Titel der heutigen Veranstaltung. Herrn Auernhammer und mir schien es bei der Ankündigung sinnvoll, ihn nicht noch durch weitere Epitheta ornantia zu schmücken, sondern den Namen für sich stehen zu lassen. Ihm in einer Vortragsreihe über Dichter und Denker in Freiburg zu begegnen, ist keineswegs selbstverständlich. Gewiss, er hat einen stattlichen Band an Gedichten hinterlassen, aber das ist humanistische Drechselware, die heute kaum jemand mehr liest. Und den Ehrentitel eines Denkers hätte er kaum beansprucht, vor allem weil diejenigen, die sich damals dafür hielten, die Theologen ihm das Leben schwer machten und ihn als rein philologischen Hilfswissenschaftler gelten ließen. In seinen Verteidigungsschriften, übrigens das umfangreichste Genus innerhalb seines nun nicht gerade sehr schmalen Oeuvres, hat er diese Argumentationsfigur akzeptiert, um sich aus der Schusslinie zu nehmen. Ja, er sei ein Philologe, der den Denkern gar nicht ins Handwerk pfuschen könne. Das ist natürlich Camouflage. Die Zunft hat sich in seltener konfessionsübergreifender Einmütigkeit gerecht und ihn bis heute nicht ernst genommen, obwohl er der Ausbildung nach einer der ihren war. Doktor Theologiae gar, wenn auch nicht gerade von einer damaligen Elite-Universität, nämlich Turin, promoviert. Erasmus kann eher als ein Intellektueller gelten, der nicht nur in dem Fach wirkte, in dem er studiert hat, sondern weite Kreise anzusprechen vermochte, wenn man denn Latein kann, in einer Sprache, die leichtfüßig mit Witz daherkommt, heute noch angenehm zu lesen und Trost in manchen trüben Stunden. Ich möchte beginnen mit einem kurzen Überblick über sein Leben, um dann sein Werk kurz vorzustellen und seine Freiburger Zeit, denke, das ist dem Genius Loci angemessen, etwas ausführlicher zu betrachten. Erasmus hat nirgendwo länger gewohnt, da er keine feste Anstellung hatte, sondern als freier Schriftsteller lebte, der auf das Wohlwollen von Mäzenen, aber auch gute Kontakte zu seinen Druckern und Verlegern angewiesen war, ist er sehr oft umgezogen. In den Niederlanden ist er geboren. Wann, wissen wir nicht so genau. 1466, 67 oder 69. Seine Herkunft war ihm peinlich, war er doch der Sohn eines Klerikers und hatte aus der Verbindung des Vaters mit derselben Frau noch einen Bruder. In seiner Heimat hat er auch den ersten Unterricht genossen in Deventer, an einer unter dem Einfluss der Devotio Moderna stehenden Schule. Da ist er einmal Rudolf Agricola, dem Protagonisten des nordeuropäischen Humanismus, begegnet. 1487 wurde er Augustiner Chorherr in Stein bei Gouda, nach den ordensüblichen Studien 1492 zum Priester geweiht. Dann wurde er Bischofssekretär in der Hoffnung, dass dieser Bischof einmal nach Italien geht, in das Ursprungland des Humanismus. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Dafür durfte Erasmus 4 Jahre in Paris an der bedeutendsten Universität der Christenheit Theologie studieren und hat sich dort eine bleibende Abneigung gegen die scholastische Theologie, die er als Spitzfindigkeiten charakterisierte, geholt. Und diese bleibende Abneigung in zahlreichen Werken, etwa im Lob der Torheit, eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht. Danach pendelte er, wie man heute sagt, zwischen England, wo er sich mit Thomas Morus anfreundete, und den Niederlanden. Unternahm dann doch eine große Italienreise, die ihn bis nach Rom führte. aber da war er nicht so glücklich. Die beste Zeit verbrachte er in Venedig im Haus des Druckers Aldus Manutius, wo es ihm gelang, die bedeutende Neuauflage seiner Sprichwörtersammlung Adagia herauszubringen. Nun angereichert und auch schön gedruckt mit griechischen Typen, angereichert mit griechischen Zitaten. 1514 kam er erstmals nach Basel, also hier an den Oberrhein. Und diese Reise gestaltete sich als ein wahrer Triumphzug durch die humanistischen Zentren am Rhein. Er blieb bis 1516 und hat in Zusammenarbeit mit dem bedeutendsten Drucker der damaligen Zeit, Johannes Froben, einige wichtige Werke herausgebracht, vor allem die erste griechische Druckausgabe des Neuen Testamentes. Danach ging er wieder in seine Heimat, in die nähere Heimat nach Löwen zurück, übersiedelte aber 1521, weil ihm dort die Theologen die Hölle heiß machten, ihn sogar in ihren Predigten apostrophierten, ging er 1521 endgültig nach Basel. Aber auch hier hatte er keine Ruhe. Der Bildersturm 1529 vertrieb ihn und einige andere Altgläubige nach Freiburg. Am Ende seines Lebens kehrte er dann noch einmal aus arbeitstechnischen Gründen nach Basel zurück, wollte dann eigentlich in die Niederlande oder nach Burgund, des Burgunders wegen, wie er ganz freimütig eingestand, aber der Tod hat ihn in Basel überrascht, aus einem arbeitsreichen Leben gerissen. Die Region am Oberrhein war durchaus der Lebensmittelpunkt des Erasmus während seiner letzten 15 Lebensjahre. Abgesehen von seiner Kindheit und Jugend hat er nirgendwo länger in einer Region gelebt als hier. Die Lebensachse des Erasmus bildete mit einer gewissen geografischen Großzügigkeit betrachtet der Rhein. Paris, England und Italien vermochten ihn nicht zu binden, wiewohl gerade England eine gewisse Anziehungskraft auf ihn ausübte. Freilich hatte Erasmus auch hier keine bleibende Stätte. In Basel wohnte er zunächst bei seinem Drucker, dann, nachdem er die Bindung mit seinem Orden lösen konnte aufgrund eines päpstlichen Dispenses 1517, er hat nicht sein Priesteramt aufgegeben, wie im Katalog, ein kleiner Fehler, geschrieben ist, sondern er hat die Dispens von seinen Ordensgelübden erreicht. Priester ist er bis zum Schluss geblieben. Dann konnte er in Basel einen eigenen Haushalt aufmachen mit der Haushälterin Margarete, die ihn hierher nach Freiburg begleitete. Von der Dame wird nachher noch die Rede sein. Auch in Freiburg war es ihm nicht vergönnt, wie Sie wissen, an einem Ort zu bleiben. Das Haus, welches sich heute am eindrücklichsten mit dem Freiburger Aufenthalt des Humanisten verbindet, das Haus zum Walfisch in der Franziskanergasse unmittelbar gegenüber der Martinskirche, hat ihn nur die kürzere Zeit seines Freiburgs Aufenthalts beherbergt. Es gehörte dem Schatzmeister Kaiser Maximilians, Jakob Villinger, der es selbst nicht bewohnt hat. Dass er es als Ruhesitz für den Kaiser errichtet habe, eine von Erasmus selbst verbreitete Auffassung, er wohnt in einem kaiserlichen Haus, entbehrt jedoch der Grundlage. Erasmus zog im April 1529 hier ein. Er musste das Haus mit zwei weiteren Mitbewohnern teilen, dem Basler Weihbischof Augustinus Marius und dem Freiburger Domprediger Ottmar Nachtigall, Luscinius in Humanistenart geheißen. Marius zog an Weihnachten 1529 aus, Nachtigall im Frühjahr 1530, aber wie es so ist, in Häusern, die man mit anderen Leuten bewohnt. Er zog zwar aus, ließ aber seine Möbel da, rückte die Schlüssel nicht heraus und so weiter. Es kam zu ständigen Querelen. Dazu kam, dass die Stadt dann doch eine Miete von Erasmus verlangte, obwohl man ihm zunächst freies Wohnen zugesichert hat. Wir wissen ja heute, wie schwierig das ist mit Wohnungen, die von einer Stadt verwaltet werden. Dann, Erasmus war durchaus zahlungswillig, aber er wollte dann das ganze Haus für sich. Dann scheint die Witwe des Erbauers, die mittlerweile wieder geheiratet hatte, Eigenbedarf angemeldet zu haben. Alle diese Querelen, die er in dem in der Ausstellung gezeigten Brief an Basilius Amerbach ein Komödchen, Comediola, nannte, führten dazu, dass Erasmus sich nach einer anderen Bleibe umsah. Im September 1531 bezog er das Haus zum Kind Jesu in der nur zwei Straßen weiter nördlich gelegenen Schiffgasse. Heute leider nicht mehr erhalten, dem Bombenangriff auf Freiburg zum Opfer gefallen und nicht wieder aufgebaut. Er hat es bar bezahlt, was zeigt, dass der freie Schriftsteller nicht am Hungertuch nagte. Er hat da wohl auch seine Ruhe gefunden. In der Rückschau nennt er es ein hübsches Haus mit bequemen Möbeln, aber auch mit Schattenseiten, die hat er überall gefunden. Das Freiburger Klima bezeichnet er als für sein Körperchen, Corpusculum, ungünstig. Er war mit Freiburger Luft nicht zufrieden. Am liebsten, wie gesagt, wäre er nach Burgund gezogen, von wo ihm durchaus Avancen gemacht wurden, da er ohne Burgunderwein nicht leben konnte, der aber seiner Aussage nach nur gepanscht ins Ausland kam, weil die Transporteure sich daran labten und das, was fehlte, durch Wasser ersetzte. Das Lebenswerk des Erasmus hier vorstellen zu wollen, wäre eine Sache von einem ganzen Semester. Das kann ich nicht, das möchte ich auch nicht. Ich möchte mich beschränken mit diesem Stich von Albrecht Dürer aus dem Jahre 1526. Er geht auf eine frühere Begegnung Dürers mit Erasmus zurück. Erasmus war nicht sehr glücklich mit der Darstellung, die Dürer von ihm gemacht hat und hat das auch zum Ausdruck gebracht. Dürer hat glücklicherweise auf diesem Bild eine Schrift in griechischer Sprache, auf die es mir ankommt, eingraviert. Die war übrigens schon die Umschrift der Medaille, die Quentin Metsys 1517 von Erasmus gemacht hat und die man in seinem Grab auf seiner Brust im Basler Münster gefunden hat. Ten Kreto ta syngrammata deixei. Das angemessenere oder das bessere Bild zeigen seine Schriften. Von diesen Schriften soll nur kurz die Rede sein. Ich habe schon die Adagia genannt. Der Mittelpunkt seines philologisch-rhetorischen Werkes, die Colloquia Familiaria, von denen ich nachher etwas zitieren werde, seine geistlichen Schriften, allen voran das Enchiridion Militis Christiani, der Handdolch eines christlichen Ritters, die Editionen und lateinischen Übersetzungen von klassischen, aber auch von antiken, christlichen und profanen Autoren, an erster Stelle das Novum Instrumentum, das Neue Testament, Basel 1516 zum ersten Mal und 1535 zum letzten Mal von Erasmus ediert und vor allem ins Lateinische übersetzt. Um die Zuverlässigkeit seiner Übersetzung zu beweisen, hat er synoptisch die griechische Basis dieser Übersetzung mit abdrucken lassen, sowie Anmerkungen, die seine Übersetzungsentscheidungen und die Unterschiede zur Vulgata begründen und damit den Leserinnen und Lesern die Möglichkeit geben, sein philologisches Urteil zu überprüfen. Obwohl man aus philologischer Perspektive vieles an diesem Werk kritisieren kann und kritisiert hat. Es ist wie immer bei Erasmus unter großem zeitlichen Druck entstanden. So bleibt ihm doch der Ruhm, die Erstedition dieses Basistextes des christlichen Glaubens in der Originalsprache geschaffen und eine philologische Beurteilung ermöglicht zu haben. Die große Hast rührte auch daher, dass Erasmus von einem spanischen Parallelunternehmen in Alcalá wusste und diesem zuvorkommen wollte, was ihm und seinen Mitarbeitern, nicht zuletzt der Frobenschen Druckerei, schließlich auch gelang. Nur ein Detail: Da in den Erasmus vorliegenden griechischen Handschriften die letzten Verse der Johannesapokalypse, also des letzten Buches des Neuen Testamentes, fehlten, hat er sie kurzerhand aus dem Lateinischen selber übersetzt. Und wenn man das mit der gängigen Edition vergleicht, muss man sagen, es ist ihm ganz gut gelungen. Er hat es aber auch der Ehrlichkeit halber in der Anmerkung angegeben: Weil ich das nicht hatte, habe ich es selber ergänzt. Wem hat er dieses Buch gewidmet? Natürlich dem Vikarius Christi, nämlich Leo dem Zehnten. Das darf nicht verwundern. Erasmus hat immer bei seinen Werken sehr hoch angesetzt mit den Widmungsträgern, in der Hoffnung, dass sie sich entsprechend revanchieren. Drüben in der Ausstellung ist die erste Seite des Römerbriefs zu sehen. Die einzige rot gedruckte Seite in einer schwarz-weißen Bleiwüste. Froben möge es mir verzeihen, es ist ein wunderschöner Druck, aber es ist schwarz-weiß. Nur der Beginn des Römerbriefs ist in Rot gesetzt. Das zeigt, welche Bedeutung das Corpus Paulinum und vor allem der Römerbrief für Erasmus hatte, 1516, also noch bevor Martin Luther darauf seine Rechtfertigungslehre gründete. Erasmus hat zahlreiche Kirchenväter ediert, Hieronymus, damit fing es an, mit Augustinus hört es auf. Er hat mehrere Fassungen einer Seneca-Edition geschaffen. Wenn man heute in heutige Seneca-Editionen schaut, sieht man, wie oft hier noch in den Anmerkungen Erasmus auftaucht, der mit seiner Sagax Divinatio, also mit Konjektur, viele Stellen erhellen konnte, die man heute auch noch nicht besser lesen kann. Weitere Werke sind seine bibelhermeneutischen Schriften, seine katechetischen und homiletischen Schriften und, wie schon gesagt, seine Kontroversschriften, auch seine kontroverstheologischen Schriften, etwa De Libero Arbitrio Diatribae, also seine Auseinandersetzung mit Martin Luther über den freien und den geknechteten Willen, ein Buch, von dem der Gegner immerhin behauptete, dass Erasmus einer der wenigen ist, die verstanden haben, worum es ihm geht. Eine weitere wichtige Abteilung, die uns heute noch Staunen abbringt, sind die vielen Briefe, die Erasmus geschrieben hat. 12 Bänden, meisterhaft ediert von Percy Stafford Allen in den ersten 50 Jahren des 20. Jahrhunderts. Briefe, die Erasmus mit Briefpartnern in ganz Europa, von England bis Portugal, von Italien bis Polen, in Kontakt zeigen. Unter ihnen sämtliche wichtigen Herrscher der Zeit, aber auch einfache Leute und natürlich viele Gelehrten. Man kann ermessen, welches grenzüberschreitende, wahrhaft europäische Medium der lateinische Brief vor 500 Jahren gewesen ist. Nun zu den Freiburger Jahren. Freiburg, das weder als Handels- noch als Bildungsstadt mit Basel konkurrieren konnte, wurde, wie es in der Geschichte der Stadt Freiburg heißt, damals, ich zitiere, zur regelrechten Reformationsgewindlerin. Gleichzeitig mit Erasmus kam das gesamte Basler Domkapitel, wohnte im Basler Hof, und mit ihm der Freund des Erasmus, der Theologe Ludwig Beer, der schon genannte Weihbischof Augustin Marius, dessen Vita man heutigen Bischöfen mal empfehlen kann. So ein Weihbischof im 16. Jahrhundert war ein armer Hund, der musste herumziehen und sehen, wo er bleiben konnte. Der war in Freising Weihbischof, dann konnte man ihn da nicht mehr gebrauchen, dann kam er nach Basel. Zum Schluss war er in Würzburg, also er wurde hin und her geschoben. Wohnte ein Jahr zusammen mit Erasmus im Haus zum Walfisch. Heinrich Clarian, von dem in der nächsten Woche die Rede sein wird, war darunter, und der Philologe und Jurist Johannes Sichardus, dem wir viele wertvolle Editionen verdankten. Sie machten das geistige Leben in der Kleinstadt, so hat Erasmus Freiburg empfunden, und das war es damals auch, erträglicher. Das heißt nicht, dass es da nicht schon Leute gegeben hätte, mit denen er sich angemessen hätte unterhalten können. In erster Linie ist der Jurist Ulrich Zasius, Caesi aus Konstanz zu nennen, der in Freiburg als Stadtschreiber angefangen hatte 1494 und dann zum Professor an der juristischen Fakultät aufstieg, kaiserlicher Rat wurde. Er gilt als Hauptverfasser des Freiburger Stadtrechts von 1520, war ein Mitglied des Oberrheinischen Humanistenkreises und dadurch kam er 1514, als Erasmus nach Basel kam, schon mit diesem in Kontakt. Beide haben dann eine Freundschaft geschlossen. Zasius begeisterte sich zunächst für Luther, dem Erasmus als Konkurrenten, der ihm jetzt das Wasser abgrub, im Interesse der Öffentlichkeit kritisch gegenüberstand. Auf die Dauer jedoch rückte Zasius von dem Wittenberger Reformator ab. Gleichwohl wahrte er sich eine gewisse Eigenständigkeit, was in der Fastenzeit 1523 bei einem Besuch des Erasmus zum Eklat führte. Es waren die Jahre der spektakulären Übertretungen der Fastengebote in der Schweiz, in Zürich und in Basel. Damals konnte man mit Würsten Politik machen. Erasmus hielt sich, obwohl er Fisch nicht vertrug und über einen päpstlichen Dispens von den Fastengeboten verfügte, an die Regeln. Er wurde krank. Zasius ließ ihm zum Abschied ein Hühnchen servieren. Erasmus rührte es nicht an. Zasius wurde denunziert, also es hat es damals auch schon gegeben, und mit einem Bußgeld belegt. Erasmus hat diese Episode in seinem Kolloquium das Fischessen, Ichthyophagia, literarisch verarbeitet. Einem Dialog zwischen einem Metzger und einem Fischhändler. Der Metzger erzählt von einem 60-jährigen kränklichen Greis namens Eros. Erasmus Rotterodamus, unschwer darin zu erkennen. Dieser besuchte Eleutheropolis, Freiburg. Eine Stadt, wie es da heißt, die ihrem Namen nicht ganz entspricht. Es gibt Denunzianten. Weil Fastenzeit war, hielt Eros sich an die Essvorschriften und kam fast um. Freunde überredeten einen gemeinsamen Freund, Glaukoplutos, wiederum griechisch Ulreich, also Ulrich, gemeint ist Zasius, der, wie es da heißt, ein hochgelehrter Mann und die erste Autorität in jenem Land war, ihm etwas Vernünftiges, nämlich ein Hühnchen vorzusetzen. Eros war darüber ungehalten, er rührte das Hühnchen nicht an. Jetzt wieder Zitat, der Duft von diesem Huhn gelangte, ich weiß nicht wie, zu den Ränkeschmieden, zu den Sykophantae. Von diesen wurde ein so wildes Gerücht verbreitet, als wären 10 Leute vergiftet worden. Und der Metzger fügt, um dieses Verhalten als bigott zu charakterisieren, hinzu, zitiere wieder, und dennoch wird in dieser Stadt während der ganzen Fastenzeit, vornehmlich an den Festtagen, getrunken bis zur Bewusstlosigkeit, gelärmt, getanzt und gerauft. Ganz in der Nähe der Kirche wird gespielt, sodass man die Predigt nicht hören kann. Und daran nimmt niemand Anstoß. Zasius begrüßte 1524 dann, dass Erasmus endlich gegen Luther auftrat mit De Libero Arbitrio. Er bemängelte aber, dass Erasmus viel zu rücksichtsvoll sei, vor allem gegen den Basler Reformator Ökolampadius, den Cassius immer Ökolumpius nannte. Erasmus sei für den Frieden, nicht für den Krieg gemacht. Cassius bedauerte, dass er selber nicht mehr von der Sache verstehe, um entsprechend auftreten zu können. Utinam vel Erasmo animus sit Cassii, aut Cassio divinum Erasmi ingenium. Also, möge doch der Erasmus meine Irascibilität haben oder ich, Cassius, etwas von seinem göttlichen Verstand. Während der Freiburger Jahre gestaltete sich der Kontakt des Erasmus mit Cassius dann auch recht schwierig, da letzterer fast taub war und Erasmus nicht gut bei Stimme, wie man dem gegenseitigen Briefwechsel entnehmen kann. Ein anderer Freiburger Bekannter war der Theologe Johannes Brisgoicus, gestorben 1539, der eigentlich Sutter hieß, sich zünftig lateinisch Calceatoris nannte oder Brisgoicus, weil er aus Broggingen im Breisgau stammte. Er kam aus Paris nach Freiburg, 1502, wurde Doktor der Theologie, Lehrstuhlinhaber an der Theologischen Fakultät. Gedruckt wurde von ihm nichts. Wir wissen von einigen Schriften aus einem Verzeichnis, aber er war sozusagen das Faktotum der Fakultät. 21 Mal Dekan, 5-mal Rektor der Universität. Außerdem ist er als Stifter hervorgetreten. Er hatte einen schönen Garten, da durfte Erasmus sich ergehen, und Brisgoicus bekam als Dank dafür ein Buch, wohl eine Ausgabe der Adagia. Er war es auch, der die Kontakte zwischen Erasmus und der Universität herstellte. Er fragte Erasmus um Rat in einer Berufungsangelegenheit. Er nahm ihm den Eid ab, als Erasmus sich 1533, also immerhin nach 4 Jahren erst, in die Universitätsmatrikel eintrug. Diese Sache hat eine Vorgeschichte. Erasmus hatte Studenten bei sich wohnen, um davon zu profitieren. Die haben ihm Handlangerdienste geleistet, abgeschrieben und so weiter. Und die 2 waren nicht immatrikuliert. Das heißt, sie haben umsonst studiert, also zumindest nichts bezahlt. Das war ein eklatanter Verstoß gegen die Vorschriften, für deren Einhaltung der Wohnungsgeber verantwortlich gemacht wurde. Da die beiden Studenten anderweitig nicht auffällig geworden waren, drückte man ein Auge zu. Im Gegenzug ließ Erasmus sich immatrikulieren und zahlte mehr, als er verpflichtet war. Unter dem Datum des 5. August 1533 wurde er als Desiderius Erasmus Rotterodamus Theologiae Professor, als Theologieprofessor, was er nie gewesen ist, von ein paar Monaten in Cambridge vielleicht abgesehen, in die Universitätsmatrikel eingetragen, worüber sich die Universität laut Senatsprotokoll pflichtschuldigst freute. Daraufhin konnte Erasmus sein Haus privilegieren, das heißt von Steuer befreien lassen. Im selben Jahr wurde er auch in den Fakultätsrat der Theologischen Fakultät und in den Senat der Universität aufgenommen, weil man hoffte, sich im Fall des Falles seiner Beziehungen bedienen zu können. Ob er je an einer Sitzung teilgenommen hat, ist nicht bekannt. Ja, er hat diese Ehrungen nur unter der Bedingung angenommen, dadurch keine zusätzlichen Lasten übernehmen zu müssen. Und wer diese Verbindungen herstellte, wie gesagt, das war niemand anderes als das Faktotum der Theologischen Fakultät, Johannes Sutter alias Brisgoicus. Er war auch der Beichtvater des Erasmus in seiner Freiburger Zeit und hat ihm nach dem Tod einen christlichen Lebenswandel bescheinigt, was aber in Rom nicht ausreichte, um seinen Seligsprechungsprozess einzuleiten. Nach dem Tod des Erasmus kam es dann zum Streit zwischen der Haushälterin Margarete Büßlin und Priscoicus, in dessen Verlauf der Herr Priscoicus unschöne Worte über diese Frau findet, wie auch übrigens Erasmus schon. Margareta furax, rapax, bibax, mendax, loquax, ich brauche es gar nicht zu übersetzen, die diebische, räuberische, trunksüchtige, lügnerische, schwatzhafte Margarete. Aussagen, die in eine Geschichte dieses aussterbenden Berufs der Haushälterin gehören und diesen beiden Herren, wie ich meine, kein Ruhmesblatt ausstellen. Margarete Büßlin hat Erasmus bereits 1522 in Basel den Haushalt geführt und ist mit ihm hierher gebracht. Er wollte sich einmal von ihr trennen, hat eine Jüngere genommen, die hat aber seinen Hausrat hinter seinem Rücken versetzt, sodass er dann die Alte wiederholte, weil er sozusagen wusste, was er an ihr hatte. In dem Brief, in dem er dies schreibt, schildert er auch die Freiburger Bächle. Die Lateiner unter Ihnen, die eine kurze Zusammenstellung sämtlicher Fäkalausdrücke suchen, sind da gut bedient. Hier herrscht ein großer Dreck. Durch alle Straßen dieser Stadt läuft ein künstlicher Bach, der die Jauche der Metzger und des Fleischmarktes, den Abfall aller Küchen, den Schmutz der einzelnen Häuser, das Erbrochen und den Urin aller sowie die Fäkalien derer, die zu Hause keine Latrine haben, aufnimmt. Mit diesem Wasser werden die Leintücher gewaschen und die Gefäße für den Wein und die Küche gereinigt. Man könnte dies ertragen, wenn es was Gescheites zu essen gäbe. Das ganze Jahr ernähre ich mich von Hühnchen. Leckerbissen gibt es nicht und wenn, dann nur für die Adligen. So 1534, ein Jahr vor seinem Umzug nach Basel. Der letzte aus dem Freiburger Haushalt, den ich erwähnen möchte, von dem gibt es wieder ein zwar nicht schönes, aber immerhin eine Darstellung, ist sein Sekretär, mit dem er hier zusammen in einer Wohnung sitzt, datiert auf 1530. Das Datum ist wahrscheinlich fiktiv. Cognatus Cousin hieß er, Gilbert Cousin, stammte aus der Franche-Comté, kam Ende 1530 zu Erasmus und hat 1553 stolz sich hier mit dem Meister präsentiert. Erasmus war sehr zufrieden mit ihm. Er hatte eine saubere Schrift, ein gutes Gedächtnis und war zuverlässig in allen Alltagsangelegenheiten. Der ideale Sekretär. Aber Erasmus sagt, er sei weniger ein Famulus als ein Gesellschafter und ein Studiengefährte für ihn. Er diente bei seinen Heimatreisen, die er sehr oft machen durfte, auch als Transporteur für den Burgunder. Cognatus hat übrigens ein Handbuch des Sekretärs geschrieben, Euketes heißt das, 1535, also der Hausgenosse, der Diener, schmales Bändchen, aber ganz nett zu lesen. Am Ende seines Lebens war er Kanonikus in seiner Heimatstadt, hat das Andenken des Erasmus hochgehalten, was ihm dann nicht gedankt wurde. Die Franche-Comté war umgeben von ketzerischen Gebieten, deshalb wollte man verhindern, dass ketzerische Gedanken da eindrangen und die Ketzerriecher hatten leichtes Spiel, hatte doch dieser Cognatus eine Bibliothek voll mit verdächtigen Schriften, eben von Erasmus. 1567 unter dem Pontifikat des ehemaligen Großinquisitors Michele Ghisleri als Papst Pius V. wurde er verhaftet und er starb 1572 im Gefängnis. Die bahnbrechenden Werke des Erasmus waren verfasst. Gleichwohl war Erasmus in Freiburg nicht untätig. Hier entstand sein umfangreiches Alterswerk Ecclesiastes sive de ratione concionandi, also der Prediger bzw. über das Predigen, eine Anleitung zum Predigen, indem er seine bibelhermeneutischen Überlegungen zusammenfassten, die nach langer, langer Vorbereitungszeit 1535 in Basel gedruckt wurde. Er war nicht glücklich mit diesem Werk. Als ihm ein guter Bekannter aus Paris scherzhaft schrieb, Erasmus gleiche, was die Geburt dieses Werkes angehe, einem Mädchen, das, was es schäkernd empfangen habe, anständig ans Licht der Welt bringen müsse, antwortet Erasmus, solchen Mädchen stößt es bisweilen zu, dass sie, was sie schäkernd empfangen haben, als Fehlgeburt verlieren oder selber bei der Geburt sterben. Während ich Letzteres befürchtete, bei der Geburt zu sterben, ist Ersteres eingetreten. Es war eine Fehlgeburt. Und er sagt, deshalb steht mir der Sinn nicht nach solchen Scherzen. Ich möchte vor allem auf die Psalmenkommentare eingehen, ein sehr wenig beachtetes Genus des Erasmus, die er hier in Freiburg mit zwei Exemplaren gekrönt hat, dem Kommentar zu Psalm 28 bzw. 29, je nachdem, ob man nach der Vulgata oder nach dem Hebräischen zählt, und Psalm 83 bzw. 84. In diesen Werken nimmt Erasmus den Bibeltext zum Anlass, um daraus eine aktuelle Schlussfolgerung zu ziehen. Der erste Kommentar heißt auch Consultatio de bello Turcis inferendo, also Ratschlag über den Türkenkrieg. Es war die Zeit, in der nicht nur die Reformation, sondern die Türkengefahr Europa bannte. 1526 hatten die Türken bei Mohács, letztes Mal haben wir es schon gehört, in Ungarn gewonnen. Der König Ludwig II. Kam bei der Flucht ums Leben. 1529 standen sie vor Wien und jetzt war man am Überlegen, nachdem man sie aus Wien vertrieben habe, wie man der Türkengefahr wehrt. Und Erasmus greift diese Debatten auf, wenn er ganz zu Beginn schreibt, viele kümmern sich darum, die Kräfte für den Krieg zu bündeln. Einige kümmern sich um Heerführer und Kriegsgerät. An eine Änderung des Lebens zum Besseren, was die Hauptaufgabe und von allen in gleicher Weise zu leisten wäre, daran sehe ich kaum einen denken. Daraus ersehen wir, wie er zur Türkengefahr steht. Die Türken sind für ihn eine Vox Domini, die Stimme des Herrn, darum geht es in diesem Psalm. Sie rufen die Christen zur Umkehr. Denn die Türken verdanken ihre Siege nicht ihrer Tapferkeit, sondern den Untugenden der Christen, die ihren Gegnern in nichts nachstehen. Turcae cum Turcis pugnamus. Als Türken kämpfen wir mit den Türken. Also einmal so gemeint. Ein Krieg gegen die Türken kann nur dann gerecht und erfolgreich sein, wenn die christlichen Führer und ihre Völker die Ursache für Gottes Zorn in sich zunächst einmal überwinden, nämlich ihre Sündigkeit. Erasmus schließt einen Krieg gegen die Türken nicht völlig aus, trotz seines Pazifismus, fordert aber die Christen auf, durch ein wahrhaft christliches Leben die Gegner zu bekehren. Psalm 83 wird kommentiert unter der Überschrift Liber de Sarcienda Ecclesiae Concordia, Buch von der Wiederherstellung der Einheit der Kirche. Die Krankheit der Spaltung, so sagt Erasmus, ist noch nicht zur Unheilbarkeit fortgeschritten. Sie kann noch überwunden werden durch Reformen. Davon haben wir auch letzte Woche gehört und vorletzte, der Ruf nach Reformen an Haupt und Gliedern. Reformen, die vor allem den geistlichen Charakter des kirchlichen Amtes wieder deutlich werden lassen. Wir wissen, spätmittelalterlichen deutschen Bischöfe oder auch der Papst waren öfter mit einem Helm als mit einer Mitra zu sehen. Er plädiert aber auch dafür, Gebräuche wie das Gebet für die Verstorbenen, die Anrufung der Heiligen, die Bilder- und Reliquienverehrung, die Beichte, die von den Reformatoren als Missbräuche gebrandmarkt werden, als Zeugnisse echter Frömmigkeit zu tolerieren. Seine Hoffnung für eine Einigung setzt er auf ein allgemeines Konzil. Ein Zitat aus dieser Schrift: In der Zwischenzeit, also bevor das Konzil endlich einberufen wird, in der Zwischenzeit soll das Buhlen um die Gunst des Volkes und das halsstarrige Eifern um Überlegenheit aufgegeben werden. Aufhören sollen Begünstigungen samt persönlichen Hassbekundungen, es schweige das taubmachende Geschrei des wahnsinnigen Zankes, so dass schließlich die friedfertige Wahrheit aufleuchte. Es komme hinzu ein Anpassungsvermögen, Synkatabasis auf Griechisch, damit jede Seite sich ein wenig der anderen annähert, ohne dass keine Eintracht bestehen kann. Aber man komme sich so weit entgegen, dass die unbeweglichen Dinge, und wieder ein griechisches Wort, ta akineta, nicht bewegt werden. Und so weit soll die Schwachheit der Menschen ertragen werden, dass sie allmählich zu vollkommenerem eingeladen werden. Jenes aber muss allen tief eingeprägt sein, dass es weder gefahrlos noch zur Förderung der Eintracht nützlich ist, blindlings von den Dingen abzulassen, die durch die Autorität der Vorfahren überliefert und durch lange Übung und den Konsens der Jahrhunderte bestätigt sind. Und es darf auch nichts gänzlich verändert werden, wenn dies nicht entweder eine Notwendigkeit erzwingt oder ein erkennbarer Nutzen dazu einlädt. Synkatabasis, ein Wort, das in der Antike, in der profanen, aber auch im christlichen Sprachgebrauch begegnet, synkatabaino, zusammen hinabsteigen, also sich herablassen, zusammen sich auf eine Mitte zu bewegen. In der Rhetorik bezeichnet man damit die Anpassung des Redners an sein Publikum. In der Mythologie die Herablassung eines Gottes. Im christlichen Sprachgebrauch ist es ein Begriff für die Inkarnation. Gott wurde Mensch, er hat sich zu uns herabgelassen. Erasmus verwendet diesen Begriff, um damit einzuladen, in einer zeitweiligen Duldung abweichenden Verhaltens beziehungsweise durch ein Entgegenkommen gegenüber den Schismatikern auf längere Sicht wieder die kirchliche Einheit zu stärken, die anderen zurückzuholen. Das Bestehende ist für ihn dabei in einem gewissen Besitzrecht, anders als für die Reformatoren. Deshalb ta akineta, das Unbewegliche. Daran soll man zunächst einmal festhalten, wenn es nicht notwendig ist, zu ändern. Veränderungen bedürfen nach Erasmus der Rechtfertigung nicht das Festhalten am Bestehen. Dies entspricht seiner bei aller immer wieder geäußerten Kritik am bestehenden, doch erkennbaren konservativen Grundhaltung, die ihn mit seinen Anhängern im altgläubigen Lager verbindet. Diese Schrift, die noch zu Lebzeiten zahlreiche Nachdrucke erlebte, wurde in mehrere Sprachen übersetzt, unter anderem zweimal ins Deutsche, einmal von dem Straßburger Reformator Wolfgang Fabricius Capito und das andere Mal von dem zeitweiligen Lutheranhänger, der dann wieder in die römische Kirche zurückkehrte, Georg Witzel. Sie ist das Manifest der Vermittlungstheologie des 16. Jahrhunderts geworden. Ich komme zum Schluss. Erasmus war Theologe, aber er hat auf andere Weise Theologie betrieben als die Angehörigen der theologischen Fakultät damals und heute. Sein Lebenswerk kreist darum, den Menschen einen Zugang zum Wort Gottes zu eröffnen, das uns in der Heiligen Schrift verbürgt ist. Er bedauert, dass viele seiner Zeitgenossen bei ihrer Suche nach Weisung für das Leben eher nach aristotelischer Moralphilosophie oder nach ägyptischen Weisheitslehren, damals hat man sich dafür auch interessiert, greifen als nach der Philosophie Christi. Er wünscht seinen Zeitgenossen eine pia curiositas, eine fromme Neugierde, um sich ans Neue Testament zu machen, um darin auf Entdeckungsreise zu gehen, um Christus kennenzulernen. Und gleichzeitig warnt er sie vor einer frevlerischen Neugierde, der impia curiositas, welche keine Zurückhaltung vor den göttlichen Geheimnissen kennt und zulässt. Eine solche Zudringlichkeit wirft er den spitzfindigen, scholastischen Theologen seiner Zeit vor. Er selber fordert einen neuen Typus der Theologie, eine Theologie, die nicht aus menschlichen Quellen, also den scholastischen Summen und Traktaten, das sind für ihn nur abgestandene Rinnsale, sondern aus Christus selber, das heißt aus dem Neuen Testament, schöpfen möchte. Ad fontes, der humanistische Ruf nach den Quellen, schlägt hier durch. Aber nicht nur die Quellen der Theologie sind andere, auch die Haltung der Theologen soll sich von der der Scholastiker unterscheiden. Der Theologe soll mehr beten als argumentieren und mehr nach Umgestaltung, gemeint ist seines Lebens, streben, als danach sich durch Wissen ein Waffenarsenal zu schaffen. Aus der Sicht seiner Kritiker hat er in seinen philologischen Arbeiten aber gerade ein Waffenarsenal geschaffen, das gegen die traditionelle Kirche verwendet wurde. Ihnen war ebenso wie Luther seine Art, an die Dinge heranzugehen, manches in der Schwebe zu lassen, zuwider. Luther hat ihn einen Skeptiker genannt. Und vielen der altgläubigen Erasmus-Gegner war dieses Urteil aus der Seele gesprochen. Ich meine, dass man ihm mit einem solchen Verdikt nicht gerecht wird, gerade wenn man bedenkt, was er über die Akineta, über die unbeweglichen Dinge gesagt hat. Und davon spricht er bereits in De Libero Arbitrio. Er stand dem Wissensdrang der Theologen und der Definitionswut des kirchlichen Lehramtes nicht nur skeptisch, sondern ablehnend gegenüber. Wer die Dinge zu genau wissen und bestimmen will, sagt er, vermehrt nur die Häresien. Das heißt aber nicht, dass es ihm nicht doch darum ging, den Glauben an Jesus Christus aus den Quellen zu erneuern. Und gerade darum ging es ihm in seiner Theologie. Und das macht Erasmus auch für heute zu einem Autor, mit dem man sich nicht nur des Lateinischen, sondern auch des Inhaltes wegen beschäftigen kann und beschäftigen sollte. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Wenn jemand mit in die Ausstellung gehen möchte, ich bin gerne bereit, da drüben die Exponate zu Erasmus noch einmal kurz zu erklären.